Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
JJ bewegt Österreich. Was ist bloß in den jungen Mann gefahren, dass er derart gedankenlos gegen Israel poltert und damit eine Politlawine lostritt? Die wilden Kommentare gegen ihn und seine Aussagen, er hat ja schließlich auch Israel mit Russland verglichen und beides als Aggressoren genannt, reißen nicht ab. Ist jetzt seine Karriere zerstört? Das vermuten die einen. Die anderen sagen, ja, man muss auch verzeihen können. Es war ein 24-Jähriger, der sich in der internationalen Politik verrannt hat. Darüber wollen wir diskutieren. Wir stellen aber auch die Frage, ob das Sparpaket, das jetzt in Österreich ausgehandelt wurde, wirklich ein gutes ist und auch beschäftigt uns, wie pleite sind eigentlich Österreichs Gemeinden? Herr Senowitsch kommt gerade vom Gemeindetag und er sagt, naja, eigentlich ziemlich pleite. Und dann 1000 Ideen von Österreich und für Österreich. Wie geht's weiter in unserem Land? Dazu haben wir aufgerufen und die Reaktionen waren interessant. Und ja, und in Dänemark wird wirklich gefordert, dass die Leute bis 70 arbeiten sollen. Länger leben, länger arbeiten ist dort die Devise. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Grünpolitiker und Unternehmer Hans Arsenowitsch im Studio und Journalist Richard Schmidt. Ja, beginnen wir gleich mit JJ, ja, unseren 24-jährigen Song Contest-Gewinner. Zuerst gefeiert und hochgejubelt und jetzt, naja, jetzt sind die Kommentare gegen ihn natürlich schon pfeffrig. Die einen nennen ihn antisemitisches Spatzenhirn, die anderen schimpfen ihn außenpolitischen Dolm. FPÖ-Chef Dominik Knepp spricht sogar davon und warnt, wehret den Anfängen. Herr Schmidt, ja, viel Kritik, aber ist das Cancel Culture oder ist diese Kritik berechtigt?
Ich sehe es so wie die Landeshauptfrau in Niederösterreich, Johanna Mikl-Leitner, die sagte einfach sehr trocken, also für JJ soll es jetzt einmal eine Geschichtslektion geben und das ist dringend notwendig. Es ist nämlich schon ein Unterschied, ob das jemand aus Spanien oder aus Italien sagt oder auch aus Österreich sagt. Wir haben eine Geschichte in unserem Land, die hat eine sehr, sehr dunkle Zeit erlebt bis 1945, in der auch schon ein Österreicher sagte, dass jüdische Mitbürger nicht mehr auftreten dürfen. Das wissen wir alle, die irgendwann einmal in der Schule gesessen sind und aufgepasst haben. Dieser Johannes Bitsch, der dürfte das eben nicht gemacht haben und dürfte ein bisschen...
Also Johannes Bitsch
ist der JJ. Ja, genau. Der dürfte das nicht gemacht haben, vielleicht ein bisschen zu oft Schule geschwänzt haben und da ist es irgendwie an ihm vorbeigegangen. Jetzt kann man sagen, wie manche sagen, naja, 24 und das ist halt ein Fehler und das ist verzeihbar. Die Beeinflussung von diesem jungen Künstler, das ist das Problem, dass der in einer Blase groß geworden ist, die das cool finden, wenn man Free Palestine schreit am Stephansplatz, dass man die Auslöschung Israels fordert und, und. Und das ist das große Problem, dass hier, und das haben wir in der absoluten Eskalation jetzt in Washington erlebt, mit den zwei Morden an israelischen Botschaftsmitarbeitern, dass diese ständige Hass Welle gegen Israel, natürlich dann bei auch bei einem jungen Mann, wie der 24 ist, das einfach ganz normal rausplappern lässt, was ihm seine Freunde und sein Umfeld immer ständig vorsagen, dass das eigentlich eh super ist. Und der will ja bei den ganz, ganz Guten immer dabei sein. Nur die ganz, ganz Guten haben irgendwie nicht ganz verstanden, dass die Auslöschung von Israel und die Gewalt gegen Israelis ganz, ganz schlecht ist. Ja? Und alle, die am Stephansplatz rumschreien, jede Woche eigentlich, dass man Israel auslöschen soll, die sollten einmal jetzt aufpassen. Und da wäre ich dafür, dass die komplett diese Demos jetzt einmal gestrichen werden, dass einmal diese Eskalation rausgenommen wird, dass auch in Österreich eine Ruhe kommt, dass wir hier nicht der Schauplatz werden von solchen Auseinandersetzungen. Und dieser Sänger, der soll jetzt einmal eine aufrichtige, komplette Entschuldigung liefern, weil das, was er bisher geliefert hat, weil ich bin missverstanden, was gibt es denn da zum Missverstehen? Er hat ganz einfach gesagt, Israel soll nicht teilnehmen. Er war übersetzt für ein Auftrittsverbot von Juden in Österreich. Und das muss man mal so klar und deutlich sagen, das ist eine Schweinerei sondergleichen. Und alle, die sich dann von der Bundesregierung mit ihm fotografieren haben lassen, in einer Selfie-Orgie, wo sie sich an ihn gedrängelt haben, die sollen jetzt auch sagen, ich sehe das anders, ich bin ein Bundeskanzler, der das nicht unterstützt, ich bin ein Vizekanzler und übrigens auch Kultur- und Medienminister, der das absolut nicht unterstützt, was dieser Song Contest-Sieger sagt.
Ja, aber offensichtlich ist es in bestimmten Kreisen, da gehört es zum guten Ton, Israel zu kritisieren, vor allem in der Community, in der sich JJ und viele andere Song Contest-Teilnehmer eben bewegen, immer wieder wiederholt. So war es ja auch der Vorjahressieger, ein Schweizer übrigens, der gesagt hat, Israel gehört ausgeschlossen vom ESC. Wie sehen Sie das, Herr Senowitsch?
Also für mich hat es mehrere Facetten und mehrere Dimensionen. Die erste Dimension ist, man kann immer diskutieren über den Nahen Osten und was da passiert, Zwei-Staaten-Lösung. Man kann über die Westbank diskutieren, kann man alles. Aber gerade in dieser aktuellen Situation, es war eine Terrororganisation, die jeden Tag Israel angegriffen hat mit Raketen, seit Jahren, jeden Tag, ohne Not, weil der Gaza für sich ein abgeschlossenes Gebiet ist. Das sind keine Israelis gewesen, das gibt keine israelischen Siedler. Und es war die Hamas, wie wir wissen, die diesen Terroranschlag gemacht hat, tausende Leute umgebracht hat, Babys umgebracht hat und noch immer Geiseln Menschen in Geiselhaft hat. Der Krieg wäre morgen aus, wenn die Geiseln freilassen würden und die Sache wäre erledigt. Tun sie nicht. Also das ist die eine Dimension. Die zweite Dimension, die ich immer wieder erlebe, ist, es gibt halt Künstler und Künstlerinnen, Sänger und Sängerinnen, die sich halt immer wieder politisch äußern, wenn man denkt, bitte, hast du es lieber nicht gesagt, ja. Xavier Nadu, die Nena und wir kennen diese ganzen Dinge, was schon schwer genug für mich manchmal ertragbar ist. Aber in seinem speziellen Fall ist es noch um eine Dimension schlimmer, weil er ist kein Künstler, der jetzt privat auf einer Bühne steht und sich ein Konzert organisiert. Er ist Vertreter unseres Landes.
Und des ORF.
Und des ORFs, ja, okay, unseres Landes. Das heißt, er hat sein Lied, er wird bezahlt von uns, von Steuergeldern bezahlt und er ist Botschafter von Österreich. Er ist Botschafter von Österreich, wenn er beim Eurovision Song Contest ist. Und Sie haben recht, Österreich und Deutschland hat eine besondere Geschichte zu Israel und muss besonders sensibel sein, besonders sensibel sein. Von daher verstehe ich es auch nicht, warum da nicht der ORF, der da verantwortlich auch war, die haben zwar PR-Berater mitgeschickt und wie er sich schminken soll und auf der Bühne bewegen soll und Social-Media-Berater, dass man da nicht auch sagt, okay, du bist aber jetzt auch Botschafter und Botschafter bedeutet, sich auch wie ein Diplomat aufzuführen, nämlich im besten Fall gar nichts zu sagen zum Politischen, das wäre das Beste gewesen. Es ist seine Meinung, er hat es gesagt und dann, wie er dann agiert hat, habe ich auch gefunden, dass man dann versucht, sich rauszulavieren und sagt, naja, ich bin falsch zitiert worden und eigentlich ja aus dem Zusammenhang gerissen. Ein Schwachsinn, weil jetzt kommt man drauf, dass es scheinbar wirklich seine Meinung ist.
Und das gibt ja auch ein Video
dazu. Ja, und das ist schon eine Tragödie, wenn ein Botschafter, ein Diplomat unseres Landes so agiert. Und das ist, egal ob der 24 oder 44 ist, kann man nicht akzeptieren. Kann man sich eigentlich nur entschuldigen und die Konsequenz, die jetzt doch auf uns zukommt, weiß ich nicht, aber das jetzt zu versuchen, zu rechtfertigen im Nachhinein oder zu verharmlosen und sagen, man muss, weil er so jung ist oder keine Ahnung, finde ich noch schlimmer. Ja. Er ist Botschafter von Österreich und sowas tut man nicht
fair. Das Groteske ist ja, einmal hat Österreich 5 Minuten Ruhm, ja, durch diesen Song Contest-Sieg, ja. Und man verkackt sich innerhalb von 2 Tagen total, ja, mit diesem Typen, der sich einfach nicht im Griff hat. Ja, das muss man einfach sagen. Selbst wenn er so denkt, ja, sei ihm freigestellt, was er da für Meinung hat. Wir leben in einem freien Land. Ich bin gegen Meinungsdiktatur. Da muss ich zumindest auch mit 24 so weit sein, dass ich in einem Interview mit einer spanischen Zeitung sage, Sie, das schauen wir uns an in Ruhe. Ich habe da keine persönliche Meinung dazu oder ich sehe das so oder so. Aber prinzipiell möchte ich das nicht, dass hier Israel ausgeschlossen wird. Ja? Und das sollen andere entscheiden, wie das weitergeht. Dann wäre das vom Tisch gewesen. Man hätte eigentlich ihn weiter gefeiert. Man hätte ihn weiter auch medial gut behandelt. Aber so ist es natürlich eine Katastrophe, weil jedes Blatt, jede Zeitung weltweit schon fast über diesen Fall berichtet hat.
Ja, aber trotzdem muss dazu gesagt werden, dass es ja auch der Vorjahressieger gewesen ist, ein Schweizer übrigens, der genau wie JJ jetzt. Ja, aber
Entschuldigung, was den ist das für Entschuldigung, weil es Antropo gegeben hat, der andere genauso. Nein, und ich sage es noch einmal, er ist in dem Moment österreichischer Botschafter. Österreichischer Botschafter. Da interessiert mich seine Privatmeinung nicht. Er ist Diplomat in dem Fall, auch wenn er Sänger ist, und das muss er ja bewusst sein. Wenn ich ein Land vertrete, und das Song Contest ist nichts anderes wie ein Land zu vertreten, heute auf musikalischer Ebene, aber der vertritt uns in der Welt und alles, was er tut und sagt, ist, wird als Österreicher wahrgenommen. Und Das verstehe ich nicht, dass man ihm das nicht vielleicht deutlicher gesagt hat. Vielleicht ist es auch Schuld des ORFs, weiß ich nicht. Aber dass er das nicht für sich verinnerlicht hat, ist mein absolutes Rätsel.
Aber weil Sie das sagen mit dem Vorgänger, ne? Das ist ja besonders grotesk, finde ja ich, dass gerade diese Personen aus dem queeren aus dieser queeren Gruppe sich für dieses Free Palestine einsetzen und für die Palästinenser einsetzen und hier auf der Seite sind von jenen, die auch den Islam sehr streng auslegen und dort wahrscheinlich die Überlebenschance von dem vielleicht 2 Tage wäre. Ja? Also man muss sich ja das einmal vorstellen, da demonstrieren und propagieren Menschen, die ihre Sexualität frei ausleben, wir sind in freien Ländern, sollen Sie es bitte machen, für Länder und Gruppierungen, die das absolut nicht tolerieren, ja? Die den Herrn Nemo oder den Herrn JJ wahrscheinlich vom 6. Stock von einem Hochhaus werfen würden, wenn sie ihrer habhaft werden. Ja? Also das muss man sich schon mal überlegen, was für krude Gedanken hier eigentlich mitspielen, dass diese Menschen für Leute demonstrieren, die absolut nicht das freie Leben wollen und absolut nicht die freie Sexualität wollen. Und das finde ich schon mal grandios deppert, wenn man dann einer noch dafür seine Karriere ruiniert.
Ja, aber es war ja nicht nur JJ, der durchaus Kritik, wenngleich sein Vergleich mit Russland und Israel und den Angriffskrieg Russlands mit dem, was Israel momentan in Gaza macht, zu vergleichen, absurd war. Das sei schon dahingestellt. Aber er ist ja in Österreich nicht der Erste, der in diese Richtung argumentiert. JJ ist
aber
24.
Er ist der Erste, der von österreichischen Steuergeldern bezahlt wird, den ich mit meinem Steuergeld sein Flugticket bezahlt habe, seinen Auftritt bezahlt habe, seine Karriere ermöglicht habe. Das haben wir alle gemacht mit unseren Geldern. Und er ist der Erste, der unser Land wo vertritt und seine Meinung hat. Ob jetzt irgendein anderer sein Privates sagt oder aus einem anderen Land, okay, genauso schlimm. Aber in dem Fall ist es schon meins drauf. Das muss ich schon noch einmal sagen. Ich möchte
ja,
das wirklich sagen, dass
Österreich
das nicht keine
auch,
Privatmeinung ist von einer
Person. In Österreich gibt es auch einen ehemaligen Bundespräsidenten, der ist 86, Heinz Fischer, und er vertritt eine ähnliche Meinung und hat auch mit völlig überschießenden antijüdischen Wortmeldungen in der Vergangenheit für Aufregung
in
Israel gesorgt.
Das ist das genauso eine. Schlimm.
Dann, wir haben eine politische Partei, die heißt Liste Gaza.
Ah, ja.
Die hat jeden dritten Tag am Wiener Stephansplatz demonstriert.
Die haben keine Wahl gewonnen, haben keine Steuergelder bekommen. Also, dass da, Entschuldigung, Wahnsinnige mit Privatmeinung gibt, sage ich nochmal. Okay. Und ich finde es ja auch schon schlimm, wenn ein Künstler irgendeine Privatmeinung sagen muss. Und ich habe das bei der Nena erlebt und ich habe das beim Xavier Nadur erlebt. Ich glaube, es ist damals gegangen wegen anderen Dingen. Aber hier ist es wirklich anders. Ich sage das nur einmal ganz. Er ist Botschafter von Österreich. Fertig. Und ein Botschafter von Österreich hat sich nicht so zu benehmen und hat nicht diese Aussagen zu
treffen. Und man muss das schon einmal jetzt Klartext sprechen. Dieser Sänger fordert ein Auftrittsverbot für jüdische Mitbürger. Ja? Hier in Wien.
Für Israel.
Ja, aber wer sind das? Das sind jüdische Mitbürger.
Nicht nur.
Ja, aber wir haben auch die Zweitplatzierte erlebt, die ist auch Jüdin gewesen, hat diesen grausamen Anschlag nur durch wahnsinniges Glück überlebt, indem sie sich unter die Leichen versteckt hat. Dieses Mädchen ist auch in der Schweiz aufgetreten und unser Teilnehmer will, dass die vielleicht und ihre Kollegin nächstes Jahr nicht mehr in Wien auftreten. Das haben wir schon einmal gehabt, das waren die Nazis, die wollten das nicht. Und deswegen ist so eine Schweinerei, dass einer sagt, ich will das so, wie das damals zwischen 38 und 45 bei uns war. Nein, das wollen wir nicht. Und da muss sich auch der Bundespräsident einmal aus der Hofburg bequemen und sagen, nein, so sind wir nicht, weil sonst, wenn es um einen FPÖler geht, das ist nämlich ein wichtiges Stichwort. Ich kann mich noch erinnern, erinnere mich, 2018 beim Rattengedicht. Nur da waren wir ja bei der Kernschmelze, ja, weil ein Braunauer Vizebürgermeister ein wirklich geschmackloses Gedicht geschrieben hat. Ich kann mich noch erinnern, so alt bin ich schon. Da ist die Republik ja fast untergegangen, weil der sein deppertes Gedicht geschrieben hat. Jetzt, die alle das kritisiert haben, die sind ganz still. Und ich verstehe nicht, warum.
Ich bin überhaupt nicht still.
Nein.
Aber ich finde es auch komisch, wenn einer aus Braunau, ich glaube, der muss da Nazi-Gedichte machen.
Ja.
Aus Braunau, ich sage es noch einmal.
Ja, das ist ja
noch einmal.
Ja.
Also ich
habe die Aufregung auch damals verstanden. Aber nur muss man bitte mit gleicher Münze bezahlen. Ja. Und das ist schon jetzt. Und jetzt zu bagatellisieren und zu sagen, naja, er soll sich halt entschuldigen und schwamm drüber und dann haben wir es wieder. Also bei dem Braunauer Bürgermeister, da sind manche Magazine 4 Wochen drauf geblieben, bis der dann endlich zurückgetreten ist. Oder was haben wir mit dem Liederbuch bitte? Da sind manche Politmagazine sind 3 Monate mit dem Stoff durchgekommen, dass sie über das Liederbuch geschrieben haben, das irgendwo in einem Keller gefunden worden ist. Und da war die Aufregung sicher anfangs durchaus berechtigt, aber es ist dann monatelang weitergegangen.
Ja, aber
und jetzt soll man
Fall,
sagen, Schwamm drüber.
In dem Fall ist für mich die Meinung ganz klar, er ist ein guter Künstler, er singt super, alles dient uns, ich wünsche ihm auch alles Gute für seine künstlerische Karriere, für die Zukunft, soll alles so sein, aber er kann nicht der Botschafter Österreichs sein, nie mehr wieder, er muss da zurücktreten als Botschafter Österreichs. Ich würde auch nicht sehen, warum er nächstes Jahr hier in Wien an einem Auftritt haben sollte,
aber es muss auch
in einer öffentlichen, also ich würde ihm auch nicht die Bundeshymne singen lassen.
Es muss aber ein Ende dieser Verlogenheit einmal geben in diesem Land, dass auch der Bundespräsident zu einem, sagt er, eigentlich im linken Lager angesiedelt ist, so geht's nicht, weil wenn das ein FPÖler gesagt hätte, ja, beim öffentlichen Anlass, naja, da hätten wir schon wieder die Kernschmelze.
Ja, wahrscheinlich auch dem linken Lager an, und wie deutlich soll ich es noch sagen? Also heißt ja niemand gut, dass
mit,
er das gesagt
mit Verlaub, hat. Mit Verlaub, sieht auch nicht der Bundespräsident.
Ja, aber ich glaube auch der Bundespräsident, ich bin mir sicher, dass der Bundespräsident das genauso schrecklich findet, wenn das jemand sagt. Fertig.
Der Bundespräsident ist momentan in Japan, hat den
in Osaka sind
Kaiser getroffen. Also vielleicht wird er sich zu Wort melden, wenn er zurückkommt. Ich gebe ab in eine kurze Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Ja, im ersten Teil der Sendung haben wir ausführlich darüber gesprochen, welche wirklichen Schockwellen die Aussage von JJ in einem Interview mit El País, einer spanischen Zeitung, ausgelöst hat. Er hat gefordert, dass Israel im nächsten Jahr, wenn der ESC in Wien stattfindet, wahrscheinlich ausgeschlossen werden soll. Herr Senowitsch, Sie sind Politiker in Wien. Ja, wenn jetzt tatsächlich der Song Contest in Wien in der Stadthalle ausgetragen wird und darauf läuft sie hinaus. Ja, und was würden Sie dann fordern, dass JJJ nicht den Nachfolger oder den Nachfolgerin die Trophäe überreichen darf? Oder was?
Also wenn ein Botschafter so etwas sagt, dann wird das Außenministerium zitiert, und wenn er so etwas sagt, wird er von seiner Botschaft hundertprozentig abgezogen, ist nicht mehr Botschafter dieses Landes. Mit dieser Aussage ist er nicht mehr für mich Botschafter unseres Landes, und er kann als Künstler auftreten, aber nicht mehr als Botschafter von Österreich, und er hat jedes Recht verwirkt, dass er nächstes Jahr uns als Land vertritt bei diesem Eurovision Song Contest. Und das ist für mich ganz eindeutig, und da gibt es nichts zu rütteln.
Hochsingen, tief plappern,
das auch so. Da muss ich jetzt den Sanfteren geben einmal. Also wenn hier jetzt tatsächlich eine Reue sichtbar ist, ja, so wie sie auch der Botschafter Israels in Österreich vorgeschlagen hat, dass er sich auch mit Menschen, die direkt vom Hamas-Terror betroffen sind, zusammensetzt, einmal eine andere Sichtweise erkennt, dann auch glaubwürdig sich einmal entschuldigt, auch hier die Tatsachen, die wir ständig erleben mit dem Raketenbeschuss, ich war auch schon mehrmals in Israel, und das ist nicht toll, wenn man die Sirenen hört und dann in den Bunker laufen muss, nur weil Wahnsinnige aus dem Gazastreifen schon wieder Raketen abfeuern auf einen, auf Zivilisten. Und da muss man schon sagen, wenn er das schafft, ja, glaubhaft zu versichern, dass das ein Informations- und Bildungsfehler von ihm war und er es jetzt anders sieht, ja, dann würde ich hier noch einmal Pardon geben und sagen, gut, man kann sich immer bessern, man kann immer wieder dazulernen, und wenn das Ganze gut gelaufen ist und wir alle in der Öffentlichkeit zu dem Schluss gekommen sind, naja, eigentlich, ja, es war ein schwerer Fehler, jetzt hat er es anders gesehen, anders dazugelernt, warum soll er dann nicht die
Trophäe übergeben? Ja, aber das können nicht wir entscheiden, wenn, dann müsste die zukünftige israelische Teilnehmerin entscheiden. Genau. Und wenn er nach Tel Aviv fliegt und die persönlich nach Wien holt, und mit einem persönlichen
Empfang, wenn,
ja, okay.
Es müsste auch wirklich ein Zeichen geben jetzt, in dieser Art,
ja,
dass man sich wieder die Hände reicht und sagt, okay, es ist jetzt ein schwerer Fehler passiert, aber hier kann man sich noch einmal, ja, auch für seine Karriere wäre das wichtig, dass er hier sich rausrettet.
Vielleicht ist das eine gute Idee, die Herr Senowitsch jetzt eingeworfen hat. Vielleicht sollte er wirklich nach Tel Aviv fliegen. So die Austrian Airlines wieder nach Tel Aviv fliegt, denn die Flüge sind, glaube ich,
jetzt werden gerade vom Jemen beschossen, ja,
eingestellt. Ja. Und wird das Gespräch mit der israelischen Teilnehmerin suchen. Wäre vielleicht eine gute Idee. Jetzt ein ganz anderes Thema. Wir machen einen ganz weiten Sprung, und zwar zur Pleiterepublik Österreich oder Rotstiftrepublik Österreich, wie wir sie in der vergangenen Sendung genannt haben. Ja, die Sparpakete, die auf Österreich zurollen, das war das Thema dieser Woche. Aber nicht nur wir alle sind betroffen, ganz besonders auch die Gemeinden. Sie kommen gerade vom Gemeindetag, Herr Senowitsch.
Ich muss nur kurz sagen, es ist der Städtebundtag. Also es gibt den Städtebund und den Gemeindetag. Aber sie sind ähnliche Organisationen. Diesmal haben sich die Städte getroffen. Also es sind 261 Städte, die halt in diesem Städtebund, und da gibt es einen Gemeindebund, aber ähnliche Sorgen in Wahrheit. Ja, und was mich überrascht hat an diesen zwei Tagen, der in Eisenstadt stattgefunden hat bis heute, wie schlimm das wirklich ist. Ja? Also ich war wirklich auch im persönlichen Gespräch mit vielen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen gesprochen, aber auch mit vielen Bauamtsdirektoren zum Beispiel. Und es gibt auch dort Workshops, wo man dann sehr ins Detail geht, die mir durchwegs erzählt haben, dass sie alle dieselben Sorgen haben, kein Geld mehr. Aber was wirklich schlimmer ist, nicht nur, dass sie zukünftige Projekte jetzt nicht mehr angehen können, vor allem im Bereich Klima, aber nicht nur, sondern generell, sondern sie müssen auch Projekte, die sie jetzt schon hatten, wieder zurückfahren. Also Klimamaßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen werden sogar wieder zurückgefahren, weil einfach kein Geld mehr da ist. Und die waren sehr, sehr frustig, viele ist mir vorgekommen. Auch die Beamtenschaft, die dort waren, das waren natürlich auch die Amtsdirektoren und Bauamtsdirektor. Ich kann mich erinnern an einen Vortrag vom Bauamtsdirektor aus Klagenfurt, der dort ein düsteres Szenario gemalt hat, was mit der Stadt Klagenfurt ist, wo dann händisch durchgestrichen wurde. Klagenfurt ist Musterklimastadt und dann steht jetzt wahr und wo alles wieder zurückfahren wird, sogar die Busverbindungen, die jetzt auf einmal wieder längere Wartezeit haben müssen und. Da kommt Schreckliches auf uns zu und ich muss ehrlich sagen, das muss ein Appell sein an die Bundesregierung, aber auch an die Länder sein, dass sie sagen, wenn ihr das so weiter tut, wie ihr das jetzt angegangen seid, dann hungert sie ja nicht nur die Städte und Gemeinden aus in Österreich, sondern ihr vernichtet Arbeitsplätze, weil der Installateur, der Elektriker, die Baufirma, die vielleicht jetzt dort was bauen sollte, keine Arbeitsplätze, also keinen Job mehr haben, die müssen die Leute kündigen. Und ihr dreht die Konjunktur ab und die Schraube geht noch schneller runter. Und dann ist es noch schwerer, aus diesem Wellental rauszukommen. Und das ist genau das Verkehrte, was die jetzt alle machen, nämlich denen das Geld so abzudrehen. Komplett verkehrt.
Ja, aber ist es nicht nur ein komplettes Schwarzmalen und ein Schrei nach Geld, wenn keines mehr vorhanden ist?
Mag sein, aber ich kann es ja wohl unterscheiden in zwei Tagen. Mich hat diese Häufigkeit überrascht, nämlich dass das de facto fast von allen gekommen ist und sehr intensiv und sehr, sehr glaubhaft. Also, natürlich gibt es immer, wie der Herr ehemalige Bundeskanzler mal gesagt hat, die übliche Suderei, die gibt es schon auch, ja, aber das war viel, viel mehr diesmal. Es war sehr tief. Und es hat mich wirklich erschreckt in dieser Dimension, auch von der Beamtenschaft, die dort war, nicht nur von den politischen Menschen, die dort waren. Das war.
Ja, sehen Sie das ähnlich?
Ich muss dazu eine Grüne zitieren, Barbara Nessler, die hat gesagt, das ist deppertes Sparen. Ja? Es ist deppert, ja? Weil hier Arbeitsplätze vernichtet werden, langfristig vernichtet werden, weil, so wie Sie schon gesagt haben, die Gemeinde wird natürlich jetzt keine Baufirma mehr beauftragen, dass er einen neuen Kinderspielplatz macht, die Schule nicht saniert, dass die Gemeindestraße nicht saniert wird und. Das zieht sich ja durch. Und dann haben wir weniger Arbeitsplätze dort. Das ist eine Katastrophe für ganz Österreich, wie hier jetzt gespart wird. Man muss sich auch überlegen, in welchem Verhältnis das auch stattfindet. Ja. Wir haben hier ein Sparprogramm, das aufzielt auf Familien, auf Pensionisten, auf die Gemeinden, alles Investoren im großen Sinne. Auch die Pensionisten erhalten Arbeitsplätze, wenn sie zum Wirten gehen und dort sich ihr Mittagessen am Samstag oder Sonntag leisten. Das findet alles nicht mehr statt. Ja, es kauft, da werden wir vorher schon bei KTM einmal gesprochen haben, es kauft sich auch keiner ein Motorrad, wenn er kein Geld mehr hat. Ja, das ist natürlich hin, kann man nur einmal 600 Millionen reinstecken, das Werk wird nicht mehr zu beleben sein. Und jetzt komme ich
zum Glück kein Steuergeld, das muss man mal
fairerweise sagen. Aber man muss schon sagen, gleichzeitig lebt diese Bundesregierung vor, wie man Geld mit beiden Händen weiter rausfetzt. Man macht eine Clubtagung, also eine Tagung der Landeshauptleutekonferenz mit Beteiligung der Bundesregierung, der Spitze der Bundesregierung im Krallerhof in Leogang. 5-Sterne-Luxusresort. Ja? Da kostet das Zimmer 606 Euro. Ich habe mir das angeschaut. Sie hat immerhin dann 8 Pools zur Verfügung, ja, und dann Wellness-Oase. Schön für alle, die da hinfahren. Aber was ist das für ein Zeichen? Also, eure Armut kotzt mich an, oder was? Also, wir leisten uns als Politiker den Krallerhof mit 5 Sternen Luxury. Ausgiebiges, ausreichendes Frühstücksbuffet steht extra im Booking, kommt drinnen. Sind wir froh, dass der Kanzler ein tolles Frühstücksbuffet hat und auch der Finanzminister, der auch wahrscheinlich hinfährt. Und der Herr Sepp Schellhorn kann sich aussuchen, wo er mit A6 hinfährt oder mit A8 hinfährt. Also natürlich geht sich das super aus. Alle sind glücklich, nur leider die Pensionisten, die Familien, die Gemeinden, die zahlen halt drauf. Und dann kommen wir noch zu einem Punkt. Dieses Bundesheer, ja. Das ist ja wunderbar. Ja, schön, wenn man da jetzt einen mehr Geld bekommt. Die kaufen sich jetzt 12 leichte Kampfjets um 1 Milliarde Euro. 1 Milliarde, das muss man sich mal vorstellen. Wir kaufen teurer ein als wie Nigeria, weil wir auch die beste Version von diesem Kampfjet kaufen. In Zeiten, wo den Pensionisten 300 Euro weggenommen wird. Das geht sich doch nicht mehr aus im Kopf. Dann muss halt einmal sagen, diese 12 Kampfjets bestellen wir uns vielleicht in 3 Jahren oder bestellen wir es uns in 5 Jahren, aber jetzt haben wir das Geld einfach nicht und wir wollen es auch nicht bezahlen. Ja, weil wir das vielleicht nicht so dringend brauchen und diese Hysterie, dass der Wladimir Putin mit seiner Armee schon über Ungarn uns überfallen wird, die können wir uns bitte mal abschminken. Das glaubt sowieso kein Mensch in diesem Land und es wird auch, wenn es der Herr Bundesheersprecher jeden Tag trommelt, nicht wahrer.
Was mich auch am meisten stört, ist, es wird jetzt immer gesagt, wir teilen das auf, jeder muss was beitragen. Wir stellen das jetzt auf breite Schultern, ist jetzt das Ding.
Die Wahrheit ist, alle müssen sparen.
Ja, alle müssen sparen und breite Schultern. Die Wahrheit ist, die mit den kleinsten Schultern sparen derzeit am meisten, weil es gibt jetzt Untersuchungen, dass die 10% Ärmsten am stärksten betroffen sind, nämlich pro Jahr, jetzt reden wir davon, 3-5%. Und das ist viel Geld für jemand, also am untersten Rand der Einkommensschere und die 10% Reichsten am wenigsten betroffen sind. Also so wie zum Thema, also wie unsozial das ist. Also es ist nicht nur deppert, sondern es ist auch unsozial und das ist ja ehrlich, was mich wirklich ärgert, dass man unter sozialdemokratischer Beteiligung. Ja. Und ich verstehe diese Gewerkschaften,
gut, dass Sie
die jetzt da zuschauen, die jeden Tag eine Demo organisieren würden, wenn das eine andere Regierung gemacht hätte. Jeden Tag würden wir da jetzt irgendwie, würden die Gewerkschaften, weiß nicht, Streiks drohen und. Jetzt gehen die raus und verteidigen das. Es ist unpackbar für mich.
Ehrlich. Ja, na, und das ist ja gut, dass Sie das erwähnen, dass das ja alles unter Mittun der SPÖ stattfindet, ja, die ja im Wahlkampf uns erzählt hat, dass sie für die Familien da ist, für die kleinen Leute da ist, für die Pensionisten. Da ist, naja, wo hört man jetzt den Herrn Babler, dass er sagt, naja, eigentlich sollte man nicht bei den Pensionisten sparen, eigentlich sollte man nicht bei den Familien die Inflationsabgeltung streichen und dann höre ich noch diesen Zyniker, den Herrn ÖVP-Chef, wie er sagt, naja, den Familien wird ja nichts weggenommen. Natürlich verlieren die real an Einkommen, wenn gleichzeitig die Preise um 3,5% steigen, mein Gehalt, meine Familienbeihilfe aber nicht um diese 3,5% steigen. Das ist eine Schweinerei, sondergleichen und dann setzen wir uns am 6. Juni alle zusammen und freuen uns und klopfen uns auf die Schultern im Krallerhof, 5-Stern-Luxury-Resort mit 8 Pools und sagen, das haben wir aber wieder gut
gemacht. Es ist unsozial, es ist deppert, weil ich die Konjunktur abwürge und jetzt aus meiner Sicht natürlich alle Klimamaßnahmen so und so auf Null gestrichen und es geht jetzt sogar der nächste Schritt gemacht, nicht nur, dass man die Klimamaßnahmen auf Null streicht, sondern es werden sogar alte klimaschädlichen Sachen jetzt erst recht gefördert. Also dümmer geht es wirklich nicht. Ist mein Rätsel, wie man sowas machen kann.
Ja, Herr Senowitsch, weil Sie ja gerade vom Städtetag, ich betone das noch einmal, Städtetag kommen, hat man auch darüber gesprochen beim Städtetag, welche Maßnahmen eigentlich getroffen werden sollen, um die Stadtkerne in Österreich, die ja größtenteils echt hässlich sind, zu verschönern?
Ja, gibt es auch konkrete Beispiele. Also ich, zum Beispiel Villach jetzt, der den Hauptplatz neu macht. Es geht jetzt wirklich, also es wird versucht, diese Kernzonen zu verschönern. Und verschönern heißt in dem Fall zum Glück auch zu begrünen. Es werden zum Beispiel jetzt immer mehr entsiegelt wieder. Es werden Wasserquellen gemacht und es werden vor allem wieder Bäume gepflanzt in die Innenstädte, was die größte Herausforderung ist. Ein Baum, schwierig natürlich in sehr dicht verbauten Gebiet, vor allem in den Kernzonen. Aber am Villacher Hauptplatz zum Beispiel werden jetzt 10 große Bäume gepflanzt. Und das Coole, was wir da jetzt auch machen, wir haben jetzt ein Schwammstadtprinzip, nennt sich das, dass der Wurzelbalm der Bäume, dass das Wasser sich ansammelt, dorthin kommt, dass auch mit wenig Wasser auskommt. Aber was auch wichtig ist, weil bei der Klimaanpassung geht es ja nicht nur um die Hitze, sondern wir haben auch diese Starkregenereignisse, wo innerhalb von 24 Stunden, weiß nicht, 50% der Regenmenge runterkommt, dann haben wir die Überflutungen. Und da geht es auch darum, dass die Böden entsiegelt sind, dass das nicht in die Kanalisation runtergeht, sondern dass das in den Boden reinkommt und dort quasi auch gehalten wird. Da gibt es jetzt gute Maßnahmen, gute Ideen. Auch österreichische Firmen, die das umsetzen, die auch teilweise Patente haben auf dem Gebiet. Aber auch da fehlt natürlich jetzt das Geld.
Ja, aber nur übers Geld zu klagen, dass das eine Ding das andere ist, und das ist schon Realität. Die Städte in Österreich sind eigentlich verschandelte Boxen, weil egal wohin man kommt, vor jeder Stadt sieht man diese grässlichen...
Das rächt sich natürlich jetzt die Fehler der Vergangenheit.
Viereckigen Fachmarktzentren, ich möchte die Namen gar nicht sehen, und die Innenstädte veröden, ob das jetzt mit 10 Bäumen am Hauptplatz in Villach gelöst werden kann, der Leerstand. Das sei mal dahin.
Aber Versuch ist wert und man kommt zumindest drauf, dass es ein Fehler war, immerhin. Ja. Einsicht ist der erste Weg zur Verbesserung und die hat man zumindest und die hat man jetzt wirklich durchwegs durch alle Gemeinden und Städte, glaube ich, die ist angekommen.
Ja, und wenn wir eben darüber klagen, dass eben beim Sparen alle betroffen sind, dann müssen wir schon einen Blick nach Dänemark wagen. Die Dänen führen tatsächlich eine Rente mit 70 ein. Länger leben, länger arbeiten. Ja, bei uns ja undenkbar, oder?
Außer als Moderator.
Ich glaube, dass wir uns der Realität einmal stellen müssen. Das klingt zwar jetzt unpopulär, aber nachdem wir wirklich eine höhere Lebenserwartung haben wie vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, sollte man sich einmal überlegen, wenn es einem wirklich Spaß macht, dass er ohne Hindernisse länger arbeiten darf. Das ist einmal der erste Punkt. Ja. Und der zweite Punkt ist schon, dass man die Missstände, die unser Pensionssystem ja zudeckt, dass da viele Leute mit 56, mit 50 in Pension gehen, nur weil sie bei verschiedenen staatsnahen oder staatlichen Betrieben arbeiten, dass man mit dem einmal aufhören muss. Ja. Da gibt es natürlich ein Wiener Feuerwehrmann, der in der Woche 20 schwere Einsätze hat, dem bin ich von Herzen vergönnt, dass der früher in Pension geht. Jeden Föstler, der im Stahlwerk wirklich am Hochofen arbeitet, auch vergönnt. Aber ich bin es nicht vergönnt, demjenigen, der in einem Sekretariat sitzt und zufällig dann in dieser Firma arbeitet oder in diesem Staatsbetrieb arbeitet und auch mit 50 in Pension geht. Da müsste man mal genauer hinschauen. Und ich glaube, dass da ein gewaltiges Einsparungspotenzial ist. Und natürlich, man muss auch die Betriebe auffordern, dass sie Mitarbeiter ab 50, 55 auch behalten bis 65. Weil was bringt es, wenn ich jetzt so wie Dänemark, übrigens eine sozialdemokratische Regierung, sage, 70 ist das neue Pensionsalter, aber die Firmen alle mit 60 die Leute rausschmeißen. Ja? Dann habe ich es halt nicht in der Pension, sondern im AMS. Also das ist ja verrückt, wenn ich das mache. Ich habe dann eine höhere Arbeitslosenzahl und habe halt dann weniger in der Pension. Also das ist natürlich verrückt, wenn man das so macht. Und ich kenne Firmen, ein Arbeitskollege von mir, die ist mit 55 gekündigt worden, weil die damalige Firma ganz konkret gesagt hat, es gibt so harte Schutzmechanismen in Österreich für Mitarbeiter ab 55, dass man ihn vorher kündigt, bevor er 55 wird. Also eine Perversion dieses ganzen Sicherheitssystems, das wir eigentlich haben. Da haben wir jetzt sehr, sehr viele Arbeitslose mit unter 55, die dann 10 Jahre lang in der Arbeitslosigkeit sind, in der Mindestsicherung sind. Das bringt ja auch nichts. Also wir müssen uns das schon einmal gut überlegen. Und ich glaube, es wäre viel, viel Geld zu sparen bei diesen ganzen Missständen, die wir erleben, dass bumperlgesunde Leute mit 50 dann in Pension gehen, weil sie es einfach wollen und weil sie es leisten können.
Die Frage ist, ob es das jetzt wirklich tatsächlich so noch gibt. Gesunde Leute mit 50 in Pension. Also ich kenne die Zahlen nicht, ich kann sie jetzt momentan auch nicht überprüfen.
Nein, nicht mehr so wie früher, wo man dann halt irgendwie von der Post mit 49 und ÖBB mit 47, also das zum Glück nicht mehr. Aber ich wollte nur sagen, wir haben zwei große Brocken im Budget. Das eine ist natürlich Gesundheit und Pflege, der größte Brocken, aber genauso ein Riesenbrocken ist natürlich die Zuzahlung zur in die Pensionssysteme, beziehungsweise die eigenen Pensionszahlungen sind die zwei größten Brocken, und dass wir da was tun müssen, ist klar, bin ich. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt einmal, wie Sie richtig gesagt haben, einfach Pensionsalter anhebe, wo es ja das faktische Pensionsalter noch viel tiefer ist. Also da gibt es vorher noch ganz andere Maßnahmen, die wichtig wären. Eine ist natürlich, dass ich das Pensionsalter, das ich habe, dass ich das jetzt, das faktische Pensionsalter an das tatsächliche heranführe. Also dass ich jetzt sage, ich weiß nicht, im Schnitt gehen ja trotzdem derzeit alle mit 61 oder so in Pension, auch wenn 65 die Regelpension wäre. Also da ist einmal viel zu tun. Das Zweite, wo ich wirklich ein Gefühl habe, was ich schade finde, ich kenne so viele Menschen, die so viel Wissen haben, die gerne arbeiten würden, aber die sagen zum Beispiel, aber ich will keine 40 Stunden mehr arbeiten, aber ich würde gerne einmal in der Woche noch reinkommen und vielleicht mein Wissen weitergeben und, oder was auch immer. Da haben wir viel in den Systemen, da haben wir viel zu starr noch, dass man sowas zulässt und sagen, okay, Teilpension, geh halt langsam, abgefedert. Und ich kenne viele, die vielleicht mit 67 sagen, super, einmal in der Woche würde ich gerne noch reinkommen, würde mein Wissen weitergeben an die nächste Generation. Das ist aber fast unmöglich, weil dann zahlt er viel Steuern, dann muss er Versicherungen zahlen, da sind wir viel zu unflexibel und da ist noch viel zu tun, vorher noch, bevor wir ans Pensionsalter
haben. Das sind ja alles gute Vorschläge, aber wir müssen ja einmal in dieser Diskussion einmal ehrlich mit uns selber sein. Wenn ich 112.000 Syrer nach Österreich hole, von denen 70% zum Pensionssystem überhaupt nichts beitragen, ja, 70-75% derzeit, ja, dann habe ich ein massives Problem, weil die alle dann irgendwann einmal pensionsberechtigt sind. Das ist ja logisch. Und natürlich auch Mindestsicherung in Wien empfangen, immerhin 1.200 Euro netto in
Wien. Aber Schmidt, die Diskussion, die Ausländer sind schuld und wenn die nicht wären, wäre unser Pensionssystem super.
Auch verursacht das Kosten. Das führen wir schon. Weil nämlich die Gebietskrankenkassen natürlich auch extrem belastet werden durch die gesunden Versorgung, wenn die im Spital sind, wenn die Operationen haben, wenn die im Krankenstand sind. Natürlich belastet das ein System, wenn ich hunderttausende Menschen in ein Land reinlasse, von denen dann 70% nichts zum Erhalt dieser Nation beitragen können, weil sie hier aufgrund der Sprachprobleme, aufgrund der kulturellen Eignung und so weiter, nicht einen Job finden. Logischerweise geht es dann auf die Last der anderen, und das sind wir alle und wir haben das zu tragen. Und dann zu sagen, naja, dieses Budgetdefizit, das ist ja irgendwie jetzt gekommen wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage. Das hat schon Gründe gehabt. Erstens ist das Geld rausgeschmissen worden durch diese Corona-Zahlungen bis zum Gehtnimmer. Und zweitens natürlich auch durch die Migration, durch die Ungezügelte. Und da muss ich schon sagen, wenn ich in Wien allein 700 Millionen Euro an Nichtösterreicher auszahle, dann ist es ein riesiger Brocken, der dann fehlt.
Ich möchte nur einen Satz sagen. Hätte es in Syrien keinen Krieg gegeben und hätten wir die Syrer jetzt hier nicht in Wien, hätten wir trotzdem ein Pensionsproblem. Glauben Sie mir das? Hätten wir es trotzdem.
Aber nicht
und ich will nicht einfach sagen, die sind an allen schuld und das wäre.
Nein.
Naja, es geht ja dann die Diskussion in die Richtung
sofort. Ich habe nicht gesagt,
nicht ausgesprochen, aber es geht sofort in die Richtung.
Nein, ich habe nicht gesagt, es ist die Ausländer sind Grund, schuld. Nein, es ist ein Grund dafür, warum wir
hohe Zahlungen haben. Aber glauben Sie nicht der Hauptgrund? Nicht der Hauptgrund, was das Pensionssystem
ist. Es ist aber das Problem, wenn niemand einzahlt, der kommt, sondern wir nur auszahlen an die, dann wird die Schere halt immer größer aufgehen.
Ja, die Frage, ob man Syrer, die in Wien leben, beziehungsweise in Österreich sind, mit den Pensionsproblematiken vergleichen kann, sei mal dahingestellt. Jetzt ein ganz anderes Thema, ein ungewöhnliches Thema, hat diese Woche die Schlagzeilen beherrscht, und zwar der Vatikan und mit dem, der neue Papst, ein Amerikaner, haben vorgeschlagen, dass Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine tatsächlich im Vatikan ergeben soll. Putin hat natürlich nicht zugestimmt noch. Donald Trump, der amerikanische Präsident, hat eben gemeint, das sei eine gute Idee. Jetzt wollte ich einfach nur die Frage, glauben Sie, dass es zu Friedensgesprächen im Vatikan kommen könnte zwischen Russland und der Ukraine?
Vielleicht in 1,5 Jahren, wenn Wladimir Putin alles erreicht hat, was er wollte. Also es gibt derzeit keinen Grund für den Kreml, dass er hier jetzt echt in Friedensgespräche einsteigt. Die militärische Situation ist in der Ukraine so, dass man eher im Vorrücken ist, neue Ziele sich stellt. Also wir haben heute erfahren, dass Wladimir Putin gesagt hat, er will 3 weitere Städte in der Ukraine besetzen, um hier eine Bufferzone zu schaffen zu Russland. Und das, glaube ich, wird er auch mit allen Mitteln durchsetzen wollen. Und deswegen halte ich das, was wir jetzt erlebt haben mit den Gesprächen in Istanbul, jetzt auch mit dem Vorschlag, ein Gespräch im Vatikan zu führen, als Scheinverhandlung, um Zeit und Handlungsfreiheit zu gewinnen, um hier weiter hier diese militärische Aktion durchzuführen. Man muss ja auch bedenken, das kommt ja erst, dass die Ukraine darunter zu leiden beginnt, dass sie weniger Unterstützung aus den Vereinigten Staaten bekommt. Das beginnt im Sommer und wird sich im Herbst zuspitzen. Und auf diesen Moment wartet Russland.
Ja, sehen Sie das ähnlich?
Also prinzipiell finde ich einmal jede Friedensinitiative positiv, prinzipiell. Ja. Der Vorteil am Vatikan gegenüber der Türkei, ich meine, wir wissen Sie, da waren die einen im Westen in Istanbul, die anderen waren im Osten in Ankara und die dritten waren im Süden in Antalya und das waren immer tausende Kilometer von einem entfernt, das ist im Vatikan nicht so. Ja? Also da ist man, da sind es 100 Meter, wenn man entfernt ist. Nein, aber ernsthaft jetzt, ja, positiv, jede Friedensinitiative, nur es melden sich jetzt alle zu Wort, das kommt mir so ein bisschen vor wie beim Song Contest, wo sich Oberwart und Innsbruck auf einmal sagen, sie wollen das auch. Also das soll jetzt nicht irgendwie in einer Jux-Diskussion enden. Und wenn es schon religiös sein sollte, und ich weiß nicht, in welcher Funktion der Papst das gesagt hat, als Staatsoberhaupt vom Vatikan oder als oberster Führer der katholischen Kirche, beide Völker, Russland und Ukraine, sind orthodoxe Völker, also müsste eigentlich der orthodoxe Patriarch diese Gespräche führen, wenn man es auf einer religiösen Ebene lässt und nicht der katholische Führer. Aber noch einmal, ich freue mich über jede Initiative, ich hoffe, dass was bringt, wobei, ob es dann wirklich stattfindet oder nicht, weiß ich einfach nicht.
Ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickeln. Wir werden sicher in den nächsten Wochen noch mehrmals darüber berichten und vor allem diskutieren. Ich danke vielmals Hans Arsenovic, danke vielmals Richard Schmidt, und Österreich ist ein tolles Land mit guten Menschen drin.